ARD.
Paw Patrol hat mich sehr dazu inspiriert zu sagen, verdammte Axt, ich muss mir so eine Kinderserie ausdenken oder so. Also ist ja Crack für Kinder, ne? Also es ist ja wirklich, das ist crazy.
Wir waren zu zehnt ungefähr. Wir sind dahin, zu dieser Disco, und alle neun kamen rein. Und bei mir sagte der Türsteher, nee, du nicht. Die haben natürlich genau gefragt, hey, warum denn nicht? Wir sind doch hier in der Gruppe und ist alles cool. Weil der Türsteher meinte nur, ey, das ist der Gesamteindruck.
Verdammt nochmal, alles von mir?
Oh krass, Ralf Kaspers fickt sicher hart.
Ah ja, da fällt jetzt wahrscheinlich den SWR-Hörerinnen die Brille in den Kaffee, weil in diesem Podcast jetzt schon das Wort Ficken vorkam und Penis.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Niklas von Lipzig
und
Herzblitzer Ralf Runus Elvis Maria Kaspers.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Verehrte 1+1 Fans, hier ist die SWR 3 Morning Show, Rebecca und Konzi hier, und wir dürfen das 1+1 Duo anteasern. Here we go. Also diesen Monat treffen zwei wirklich große Menschen aufeinander.
Obwohl die wenigsten seinen ewig langen Vornamen kennen, weiß jedes Kind, wer er ist. Während sein Gesicht sogar vom Bundesgrenzschutz am Flughafen erkannt wird, kann er sich selbst Gesichter nur schwer merken. Er leidet nämlich an Prosopagnosie. Was das bedeutet, erklärt er am besten selbst, und das kann er wirklich ausgesprochen gut. Dinge erklären. Und zwar so präzise, bis es wirklich bei allen "Ah" macht. Er hat Kunst studiert und liebt die Wissenschaft, ist auf einer Insel geboren und schaffte es noch nie an Türstehern vorbei in einem Club. Er war Brillenträger des Jahres 2017 und er hat ein Buch über einen Dackel namens Lumpi geschrieben.
Lumpi kennt sein Gegenüber vermutlich nicht, dafür weiß er so einiges über Paw Patrol und Pepper Woods. Er schaut aber nicht nur Kindersendungen mit seiner Nichte, sondern produziert auch selbst haufenweise Videos, erst für andere, jetzt für die eigenen Kanäle. Die Zeiten, in denen er arm, aber sexy war, sind längst passé. Zusammen mit seinem besten Freund spricht er jede Woche im eigenen Podcast über das Leben und sehr viel über Penisse. Mit dabei schwarzer Humor, Wörterpingpong und ein Hauch Ironie. Er spielt mit Klischees und fragt sich nicht nur, wieso Nobody Perfect ist, sondern auch, ob Friedrich Merz eigentlich richtig gut küssen kann. Fragen, auf die es vermutlich auch in den kommenden vier Folgen 1+1 keine Antwort geben wird.
Wohingegen eine Frage mit Sicherheit beantwortet wird: Werden Ralf Kaspers und Niklas van Lipzig zu allerbesten Dudes?
Ja,
ich habe direkt... Merz und Küsse,
ich
nicht wegen
sagen,
dir.
Ich wollte gerade sagen, ich müsste jetzt raten, welche Stelle es war. Es ist wahrscheinlich Friedrich Merz. Da wurde jetzt natürlich, das finde ich ja toll, da wurde ja richtiger Deep Research betrieben. Das war natürlich nur ein Gag.
Ihr habt drüber geredet, bei Dudes.
Ich habe ein, ich weiß gar nicht, wie man es mittlerweile nennt. Es ist ja nicht mehr Twitter. Deshalb macht man ja keine Tweets mehr.
Du ixst jetzt.
Das ist so, ixt man jetzt?
Du ixt auf X. Mhm.
Man ixt jetzt, ja. Ich habe das mal geixt. Da ging es aber eigentlich darum, dass Friedrich Merz ja bei Maischberger gewesen ist zuletzt und da ja wirklich einen kolossal peinlichen Auftritt hingelegt hat, was so einfach die Gesprächsdynamik mit einem amtierenden Bundeskanzler angeht. Und ich hatte so das Gefühl, dass er halt versucht, da sehr männlich dieses Gespräch zu dominieren, indem er einfach immer wieder unterbricht und sagte, Frau Maischberger, wollen wir wirklich so und so? Und daraufhin habe ich dann einfach nur den X verfasst, dass ich mir gedacht habe, boah, ich wette, Friedrich Merz, der kann auch richtig gut küssen. So wie der nach vorne geht in so einem Talk. Ist ein guter Küsser bestimmt.
Das ist total lustig, weil ich hatte mal mir hat mal jemand auf X oder ich weiß nicht, ob es Twitter war, damals noch, egal, wir alle wissen, was ich meine, mir jemand geschrieben, ey, hast du gesehen, diesen einen Tweet über dich, willst du da nicht drauf reagieren? Und ich so, was war das denn? Da war so ein Tweet, da stand, ich muss mal kurz überlegen, ob ich es zusammenkrieg, nach dem Motto, oh krass, Ralf Kaspers fickt sicher hart.
Naja, das ist ja relativ nah an dem dran, was ich geschrieben habe über Friedrich Merz.
Und ich habe kurz überlegt und meinte, klar, sicher. Und habe dann geantwortet, dass ich natürlich immer mit Schutz das mache und habe gleichzeitig noch so ein Paper von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mitgeschickt, so ein PDF, wo drin stand, wie wichtig es ist, Gummis zu benutzen wegen der ganzen sexuell übertragbaren Krankheiten.
Stark. Stark.
Das hat aber keiner irgendwie so richtig.
Da fällt jetzt wahrscheinlich den SWR-Hörerinnen und Hörern direkt die Brille in den Kaffee, weil in diesem Podcast jetzt schon das Wort Ficken vorkam und Penis. Und das innerhalb der ersten 3 Minuten. Das ist doch verheißungsvoll.
Also ich meine, wir können froh sein, dass es keinen SWR-Algorithmus aus den USA gibt, weil sonst wären wir jetzt schon längst weg.
Ja, deshalb. Hier wird heute, ich bin sehr gespannt. Also erstmal, hallo und herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, wie wir einsteigen. Wir haben uns gerade vorher noch kurz geschlossen, ob wir uns an irgendeiner Agenda entlanghangeln wollen oder ob wir einfach reinstarten wollen. Ich glaube, wir haben uns jetzt beide gegen die Agenda entschieden.
Ich habe eh keinen Plan und insofern ist es mir recht.
Jetzt hat es ja hier fast so ein bisschen, ich habe so ganz, ganz starke Blind-Date-Vibes, was ich ganz spannend finde, weil ich dieses Konstrukt Blind-Date, dass man irgendwo hingeht und man kriegt eine andere Person vorgesetzt. Gut, da ist es natürlich eigentlich in der Hoffnung, dass man entweder die Liebe findet oder zumindest irgendwas, was drumherum schlängelt. Hier ist es jetzt, geht es nicht darum, ein Glück, aber hier geht es ja darum, ob wir beide dafür gemacht werden, Freunde zu sein. Das kommt dem ja relativ gleich. Und ich finde, Blind Date klingt für mich erstmal wie ein Konzept, das auch schon mit so einer gewissen Art und Weise von Cringe auf jeden Fall dahergeht, weil man ja erstmal jetzt rein muss in das Gespräch. Deshalb bin ich froh, dass wir direkt mit Friedrich Merz und Küssen reingestartet sind. Weil
wir haben die harten Themen direkt mal durch, fast eigentlich
genau. Jetzt schon. Jetzt ist die Frage, was müssen wir zum Anfang des Gesprächs übereinander wissen, um in dieses Gespräch reinzukommen? Was sind denn so die Basic Facts, die uns jetzt helfen würden?
Gute Frage. Also, was ich ganz interessant finde, ist, dass wir uns noch nie vorher über den Weg gelaufen sind.
Ja, das finde ich auch. Das habe ich sogar alleine gedacht, weil wir beide jetzt in Köln wohnen. Da habe ich das schon vorher gedacht. Jetzt weiß ich, dass wir beide auch in unmittelbarer Nähe Wohnhausen, ja. Genau, unsere Büros irgendwie haben. Das finde ich auch immer sehr suspekt und ich frage mich immer ganz vorwurfsvoll, wenn es Leute in Köln gibt, weil, jetzt, ich sage es jetzt noch einmal, danach wird es nie wieder gesagt, Köln ist ein Dorf, aber es stimmt ja. Und ich wohne seit 2017 in Köln, du wahrscheinlich schon deutlich, deutlich länger.
Seit 2001.
Und dann werfe ich natürlich immer, um das natürlich direkt die Schuld von mir wegzuschieben, den anderen Leuten vor, so, die müssen krass unter einem Stein leben oder so. Das kann wirklich nicht sein, weil ich bin ja immer gefühlt dann überall. Und wenn die andere Person mir noch nie über den Weg gelaufen ist, also wie kann das sein?
Und da muss man auch zu sagen, du bist jetzt nicht unauffällig.
Das stimmt.
Also wie groß bist du?
2,7 Meter.
2,7 Meter. Das heißt, wenn man, das ist so toll. Ich meine, ich bin 1,92 und ich habe immer schon bei Konzerten das Gefühl, oh, bin ich froh, dass ich 1,92 groß bin, weil alle gehen mir so bis zum Schlüsselbein und man kann immer gut drüber gucken. Bei dir ist es nochmal extremer wahrscheinlich. Aber egal, jedenfalls so ein großer Mensch ist halt sehr auffällig. Mhm. Und das ist das Einzigartige, finde ich, dass wir uns deshalb niemals irgendwie so gesehen haben.
Ja, das stimmt. Deshalb wäre jetzt auch direkt meine Frage, vielleicht kann ich ja da direkt enttarnen, bist du vielleicht in deiner Freizeit gänzlich anders gekleidet? Ist es nur eine Persiflage, die du tatsächlich an den Tag legst? Du hast normalerweise keine Brille und einen gigantischen Hut.
Ich trage meistens Schnurrbart.
Das ist es.
Nee, das habe ich mal probiert. Ich habe mal probiert, keine Brille zu tragen und Bart wachsen zu lassen und Kappe anzuziehen. Aber sobald ich halt anfange zu reden,
ist es vorbei.
Ist es vorbei.
Verdammt nochmal.
Da habe ich mir gedacht, das muss auch nicht sein. Also verkleiden, schön und gut, und mag Karneval sehr gerne. Gerade da, wo wir wohnen, ist es, also das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob du an Karneval zu Hause bleibst oder ob du verschwindest, weil die Gegend, in der wir sozusagen die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, die ist an Karneval abgesperrt. Also sowohl an Weiberfastnacht als auch am 11.11. Da geht eigentlich nichts mehr. Ja. Es gibt so weiße Trennwände, die überall aufgestellt werden, um die Anwohner und Anwohnerinnen vom Rest der feiernden Meute abzugrenzen. Und du kommst nicht rein. Du brauchst entweder so ein Bändchen oder deinen Ausweis, sonst ist es wirklich der schlimmste Türsteher da.
Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir ja gerade im Intro schon gehört, dass du mit Türstehern ja nicht so ein gutes Bonding hast. Was liegt dahinter?
Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben Angst, dass ich Ärger mache.
Inwiefern?
Also, es war mal, die beste Episode ist die, dass wir mal so Geburtstag gefeiert haben mit einem Freund, der war in Aachen, der hat da studiert. Und wir waren im Club, das war alles okay, da gab es keine Türsteher. Und als der zumachte, haben alle gesagt, ey, lass uns in diese Großraumdisco gehen. Und ich so, oh, naja, das ist aber total doof, weil da komme ich nicht rein. Weil ich wusste das ja schon. Und dann sind wir waren zu zehnt ungefähr. Wir sind dahin, zu dieser Disco. Es ist wirklich ganz übel. Und alle neun kamen rein. Und bei mir sagte der Türsteher, nee, sorry. Du nicht.
Boah, das ist aber auch gemein.
Und dann, ich wusste das und ich diskutiere auch gar nicht mehr, weil ich weiß, dass es nichts bringt. Aber die anderen wussten das nicht und die haben dann angefangen zu diskutieren und wollten dann irgendwie den Türsteher überreden. Und ich war so, nee, das bringt einfach
nichts. Das ist ja auch nicht gut, weil in case, dass du einfach nur eine Absage bekommst, bist du ja so, ist völlig okay, ich gehe, bevor mir jemand sagt, warum. Und wenn deine Freunde anfangen zu diskutieren und dann kriegst du womöglich noch drei verletzende Sätze hinten raus und du bist so, Leute, ich muss jetzt halt trotzdem nach Hause, aber ich weiß jetzt warum und das ist nicht gut.
Und ich wusste danach, warum.
Perfekt.
Weil die haben natürlich genau gefragt, warum denn nicht? Wir sind doch hier in gemischte Gruppe und ist alles cool. Und der Türsteher meinte nur, das ist der Gesamteindruck.
Verdammt nochmal, alles von mir? Nicht mal eine Sache?
Es war dann einfach so, okay, wahrscheinlich ist es so, der sieht, oh Moment, der trägt Brille. Der liest wahrscheinlich viel und der fängt irgendwie Gespräche an. Statt dass die Leute tanzen, schwitzen und was zu trinken haben wollen, reden die ganze Zeit und das kostet uns Geld. Und deshalb lieber den Brillenträger draußen lassen.
Aber bist du denn, also jetzt hast du ja schon gesagt, Konzerte sowie Partys, bist du denn da so ein Draufgänger? Also gehst du so viel aus? Das klingt nämlich
jetzt
so.
Nein, ich bin überhaupt kein Draufgänger.
Das wärst du ein Party-Animal, oder du wärst das Party-Animal 9000, wenn du reinkommst.
Nein, ich bin kein Party. Ich gehe gerne auf Konzerte. Sowas mache ich schon, aber ich gehe jetzt nicht. Ich bin nicht jemand, der jedes Wochenende draußen sein muss. Ich bin auch nicht jemand, der immer dann bis 5 Uhr morgens weg ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin eher so ein Stubenhocker.
Und jetzt hast du gesagt auf den Konzerten, dass du das magst, dass du groß bist. Und das finde ich schon interessant, weil da können wir direkt eine Sache. Es wurde im Intro gesagt, dass wir beide große Personen sind und uns deshalb wahrscheinlich gut verstehen. Aber ich sehe schon direkt einen Unterschied. Du empfindest das als was Positives, dass du sagst, du kannst über die anderen Leute drüber gucken. Das ist der Unterschied, den ich gerne mache, wenn Leute zu mir kommen, die so zwischen 1,80 und 1,90 groß sind ungefähr. Und die dann den Satz sagen, der sich immer wieder wiederholt, ich dachte schon, ich wäre groß, aber du bist sehr groß. Und das ist natürlich richtig irgendwie, auch ein bisschen inhaltslos.
Fein beobachtet.
Genau, fein beobachtet. Es stimmt faktisch, aber es stimmt vor allen Dingen in der Hinsicht, weil es wirklich nochmal in den Abstufungen der Größe echt einen Unterschied gibt. Weil bei mir ist es wirklich so, ich gehe gar nicht gerne auf Konzerte, obwohl ich Konzerte gerne mag. Weil ich spüre, wenn ich auf ein Konzert gehe und ich laufe durch die Menge, die wissen noch nicht, wo ich stehen bleibe, aber alle sind schon so, Digga, verpiss dich.
Nicht
wenn
vor
du
mir.
Jetzt, Alter, wenn du dich jetzt vor mich hinstellst. Und das Ding ist, ich nehme es den Leuten nicht mal übel, weil natürlich Konzerte mittlerweile arschteuer sind. Und dann kommt da so ein Typ, der nichts dafür kann. Und irgendwie wissen wir es auch alle. Aber bitte stell dich nicht vor mich.
Ja.
Das sorgt natürlich dafür, dass ich auf dem Konzert immer weiter nach hinten rutsche und ich aber selber, weil ich es möchte, weil ich mir denke, ey Leute, es ist alles gut, ich werde keinem von euch die Sicht versperren und dann stehe ich halt hinten an der Wand und dann ist es irgendwie nicht mehr dieses Gefühl von, du gehst auf ein Konzert und hast du diese einfach nur diese Freiheit und genießt das Konzert. Da, witzigerweise, obwohl ich das nicht bei allem bin, würde ich sagen, dass ich da ein People-Pleaser bin. Da habe ich keine Lust. Ich glaube, viele würden sagen, ist mir egal, ich habe auch so mein Ticket bezahlt, ich stelle mich hier jetzt hin. Kann ich nicht. Wenn sich hinter mir so eine 2,5-Meter-Schneise bildet von Leuten, du weißt genau, hinter mir.
Der Windschatten.
Genau, so ein Windschatten. Da bin ich dann raus. Deshalb, ich zehre gar nicht davon, dass ich dieses, ey, du bist ja groß, du siehst auf Konzerten alles.
Das kann ich total verstehen, aber es geht mir auch schon so. Also wenn ich dann da irgendwo lang gehe und ich achte immer darauf, dass hinter mir nicht die ganz kleinen Leute stehen.
Ja.
Weil, ja, das ist auch scheiße. Aber das ist, ja, das ist bei dir nochmal eine ganz andere Kiste, auf jeden Fall.
Aber also, hast du das schon, dass Leute dich ansprechen auf deine Größe? Du hast das wahrscheinlich noch nicht über deine Größe, oder? So diese klassischen Sprüche, die spielst du Basketball, wie ist die Luft da oben, wie groß ist dein Bett? Hast du ein Bett mit Überlänge?
Nee, das nicht.
Okay.
Das habe ich nicht. Aber was natürlich Leute sagen ist, im Fernsehen wirkst du viel kleiner.
Das ist aber auch ein Phänomen, es stimmt ja, dass ein Bildschirm, über die du eine Person siehst, extrem verzerrt. Ich habe das auch bei Leuten, also wenn wir bei dem, was wir machen, mal Leute einladen in unseren Podcast oder weiß nicht was und ich treffe, wir hatten jetzt Linda Zervakis, da gab bei uns im Podcast, tolle Person, unfassbar nett, aber auch da eine Person und ich habe mir nachher auch nochmal Videos von ihr aus der Tagesschau angeguckt. Ich war wirklich so, das ist nicht möglich, dass das dieselbe Person ist. Da steht auch noch ein Tisch natürlich, der diese Person trennt. Die könnte 2,60 Meter groß sein. Ich würde es glauben, wenn es mir jemand sagen würde. Und ich habe bisher nur die Tagesschau gesehen. Das heißt, da versuche ich es Leuten, ich versuche es so oder so natürlich niemandem übel zu nehmen. Es ist nur einfach wahnsinnig repetitiv und anstrengend. Und ich finde es immer wieder sowieso, das gehört ja auch zu dem, was ich dann irgendwie jetzt beruflich mache, Leute zu beobachten. Also Leute zu beobachten und das umzuwandeln in eine Beobachtung, die man dann zu etwas Lustigem verarbeitet. Und dieses Größenthema ist wirklich, es ist insane. Also wenn Leute, meine Freunde mit mir unterwegs sind, die sind wirklich, die können das gar nicht glauben, in was für einer Taktung Menschen hintereinander mich ansprechen, an der Ampel. Also wirklich so.
An der Ampel?
Ja, ja, so kontextlos so, neben mir.
Top, top, top.
Ja, ja. Es ist wirklich.
Sie sind verrückt. Aber groß. Hm, danke.
Genau. Aber das ist es. Also einfach die Information weitergeben, dass ihnen aufgefallen ist, dass ich groß bin. Natürlich, ne, kann man mal reflektieren. Ich denke mir auch so, ey, es ist ja wahnsinnig auffällig. Ich verstehe es schon. Meistens sind meine Freunde darüber genervter als ich selber.
Weil ich mir du bist daran gewöhnt.
Ja, genau. Und man ist ja auch immer, man sollte immer zu allen Leuten nett sein. Sollte man sowieso versuchen zu reflektieren, dass diese Person, was ein bisschen dumm ist, aber diese Person glaubt halt, sie wäre die erste Person ever, der das halt auffällt.
Machst du manchmal dann sowas? Ich kann sie nicht hören, sie müssen lauter sprechen, so hier oben.
Nee, selbst das würde ich schon als so ein bisschen gehässig empfinden. Außerdem würde sich dieser Witz extrem abnutzen.
Ja. Für dich, aber für die anderen nicht.
Das also stimmt.
Für die dich ansprechen, die finden wahrscheinlich der frech, der ist lang wie frech.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, also das ist schon hart.
Ja, es nervt ein bisschen. Aber es ist okay. Es ist, wie gesagt, so hat jeder ja seine Eigenarten. Und wie gesagt, das wäre ja.
Ich habe mir das auch überlegt, wieso ist es so, dass Leute im Fernsehen oder auch in Videos oder Filmen nicht so groß wirken, wie sie sind? Also entweder kleiner oder größer. Nee, meistens wirken die halt größer. Also wenn ich jemanden treffe, den ich vom Fernsehen kenne, sind die in der Regel kleiner. Und umgekehrt, wenn mich jemand trifft, dann denken die meisten, du bist ja groß. Und ich habe mir das überlegt und es ist eigentlich total logisch. Die Kamera ist so ein Proxy für deine Augen. Und natürlich guckst du aus deinen Augen immer aus deiner Höhe. Mhm. Und du denkst, okay, wenn ich dir jetzt in die Augen gucke, dann bist du so groß wie ich. Ganz logisch, weil die Kamera immer auf Augenhöhe ist. Und wenn du dann die Leute in echt siehst, naja, dann merkst du eben, dass es nicht so ist.
Ja, weil der Winkel dich natürlich auch total anders aussehen lässt. Ne? Eine Person, die von unten auf dich hochguckt, denkt so, nee, du bist es nicht. Ja, das ist stimmt. Nicht, nee, ich habe da schon ein genaues Bild, wie du aussiehst.
Geht es dir manchmal so, dass du mit der Bahn fährst oder keine Ahnung wo und du siehst dann Leute, die dich angucken und dann ins Handy gucken und dich dann googeln und Bildersuchen machen und zu überprüfen, ob du es wirklich bist?
Ich glaube, jetzt kommt wieder das Thema wahrscheinlich mit meiner Größe und doch, also die Leute haben schon geschnallt, weil es ja bei mir jetzt nicht so ein Ding ist von, ist er jetzt 1,80 oder 1,70 so und so, dass die Leute das relativ schnell checken. Es ist auch immer ein sehr präsentes Thema bei uns, diese Größe, weil es immer wieder mal Thema ist. Man spürt auf jeden Fall die Blicke und hat mittlerweile ein sehr krasses Radar dafür entwickelt, wenn einen jemand erkannt hat. Mhm. Was aber natürlich immer schön ist. Und ich muss sagen, ich habe bisher echt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Also bei mir waren die Leute nicht immer, die meiste Zeit immer sehr respektvoll und nett. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wen du anziehst mit dem, was du machst.
Ja.
Also wen du formst, wen du haben willst. Deshalb finde ich es auch immer total wichtig oder ist auch ein Thema, wenn wir mit unserem Management sprechen oder so, ist immer allerhöchste Rangordnung, dass man Dinge bestenfalls nicht einfach tut, um sie zu tun, sondern sie tut, weil sie einem selber Spaß machen, weil sie einem selber gefallen, weil das auch die Leute anzieht, die man möchte. Und dann so einen Kreis bilden von Leuten, die man anziehen möchte. Weil ich hätte wirklich, ja, natürlich kannst du sicherlich auch durch irgendeinen TikTok-Trend extrem bekannt werden, aber bei was für einer Community? Also wen willst du denn überhaupt ansprechen? So? Und ich möchte gar nicht, also ich kenne auch Leute, die sind TikToker und extrem berühmt und haben bestimmt auch ein Heidengeld damit verdient, keine Frage. Aber was die mir auch teilweise erzählen, so was abgeht, wenn die irgendwo erkannt werden, also ich würde das einfach nicht wollen für mein Leben. Das fände ich wirklich ganz befremdlich.
Nee, null, überhaupt nicht. Also ich möchte nicht tauschen mit jemandem wie Dieter Bohlen oder so.
Ja.
Das fände ich, das ist bei mir wahrscheinlich genau wie bei dir. Die Leute, die mich ansprechen, die sind einfach total nett.
Ja.
Also das ist wirklich, die freuen sich. Ich weiß noch, das war so, als ich das erste Mal bei der Maus angefangen habe. Da sind wir dann mit Armin und Christoph durch Deutschland gereist und haben dann da so die Ansagen für die Sendungen gemacht zum 30. Geburtstag. Und ja, das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe, wie das ist, wenn du eine Sendung machst für Menschen, die mit dir aufwachsen. Es kam bei jedem Ort kamen Leute auf die beiden zu und haben gesagt, ihr seid meine Kindheit, vielen Dank. Und das ist unglaublich. Ich stand immer so ein bisschen daneben, weil ich der Neue war und hab mich so ein bisschen kaputt gelacht. Aber dass die da so diesen Eindruck bei allen Menschen hinterlassen haben, das ist einfach total großartig. Und da merkst du einfach, wie viel nostalgische Gefühle und wie viel Wärme dann da so dabei ist. Und deshalb ist das Erkanntwerden jetzt in dem Metier, wo ich arbeite, völlig okay. Also das ist wirklich...
Ja, das, ich glaube, weil es vor allen Dingen auch so einen Unterschied macht, was man macht und wie man erkannt wird, ist auch das Empfinden davon halt so unterschiedlich, weil natürlich mittlerweile, das ist ja auch wirklich noch nicht lange so, ne? Und weiß Gott, das, was ich mache, ich bin ja kein Popstar oder weiß nicht was, sondern deshalb, man wird ab und an mal erkannt, man wird respektvoll und nett darauf angesprochen. Leute tun wirklich kund, dass denen das einfach gefällt, was man tut, und das ist ja eine total tolle, tolle Wertschätzung, aber ich kann mir halt, wie gesagt, auch vorstellen, dass es halt auch einfach ganz anders sein kann. Das heißt, wenn mich jetzt so jemand fragt, so, wie ist das denn für dich, so auf offener Straße erkannt zu werden? Dann denke ich mir, ist eigentlich spannend, weil man ja eigentlich denken würde, das wäre bei jeder Person, die irgendwie was in der Öffentlichkeit macht, dann bestimmt gleich. Also entweder sagen alle, ist mega geil, fühlt sich super geil an, weil geil, Leute pinseln mir in den Bauch und es gefällt mir.
Das machen die?
Ja, also bei mir noch nie. Das macht mich sehr sauer, tatsächlich. Aber,
Hausaufgabe für alle.
Ja, genau. Aber ich finde es voll schön. Ich hoffe, das bleibt so. Und wenn das anders werden würde und ich das Gefühl kriegen würde, und das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass Leute mich plötzlich anders ansprechen und ein anderes Klientelmensch anspricht, mit dem ich überhaupt nicht connecten kann, müsste ich ja nicht die Leute hinterfragen, sondern eher mich hinterfragen, was ich darstelle und was ich tue halt vielleicht. Also ja. Das ist ja vielleicht ein ganz guter Indikator sogar dafür. Und ich habe gerade ein total... Wirklich, ich bin super beseelt mit dem, was wir tun, weil das so nette Leute anzieht. Wir waren dieses Jahr auf Deutschlandtour, wir gehen jedes Jahr einmal auf Deutschlandtour mit unserem Podcast. Und was da abging, wie viel Liebe und Energie die Leute einem entgegenbringt, das ist mir mit keinem Geld halt aufzuwerten. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das auch bei anderen deutlich, deutlich flacher ist, so die Connection zu den Leuten. So, das sind jetzt halt irgendwie Zahlen und Nummern. Bei uns ist es schon immer sehr close.
Ja, ich habe mich nicht groß vorbereitet, aber ich habe ein paar Folgen angehört von eurem Podcast. Die sind immer sehr lang, die Folgen.
Ja.
Was macht ihr denn, wenn ihr auf Tour geht? Macht ihr sozusagen Folgen live vor Publikum?
Ja und nein. Also wir haben extrem viel, also als wir angefangen haben, wir waren ja einfach nur zwei Typen, die in Köln gearbeitet haben, bei einem Kölner Club. Ich war Mediengestalter, gelernter Mediengestalter. David, mit dem ich das zusammen mache, hat sich hobbymäßig sehr viel reingenördet, so mit Kameras und wusste, wie man Sachen halt in Szene setzt und wusste dann auch, wie man einen Podcast aufnehmen würde, technisch. Und so haben wir uns da sehr gut ergänzt, haben dann Videoformate gemacht. Es hat kein Mensch interessiert, wirklich. Also es hat kein Mensch sich angehört, es hat sich kein Mensch angeschaut. Wir haben es aber immer weiter gemacht, weil es uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und irgendwann hat es dann geklickt, dann kamen so die ersten Leute und dann wollten wir die erste Live-Show machen. Weil wir irgendwie das Gefühl hatten, wir waren auch früher schon die so ein Abiball moderiert haben, der eine war in der Theater-AG, also solche Konsorten.
Rampensäue,
offensichtlich ein ganz kleines bisschen Aufmerksamkeitsgeil, das kann man ja dann nicht leugnen, das scheint sich irgendwie angebahnt zu haben. So, also haben wir gesagt, wir wollen Live-Shows machen. Und dann haben wir Live-Shows gemacht und die waren wirklich sehr schlecht am Anfang. Es war wirklich furchtbar und das hat sich so aufgebauscht, bis zu einem Punkt, da hatten wir eine Show, die ist bis heute Trauma bei uns und unseren ganzen Freunden, die uns bei unserem Projekt helfen, unterstützen.
Entschuldigung, was meinst du mit richtig schlecht? Also die Leute, es waren wenig Leute da oder der Saal war voll und es gab nur so Slow Clapping?
Nicht mal das. Der Saal war voll und die Leute hatten, glaube ich, augenscheinlich auch Spaß. Aber der eigene Anspruch von dem, was man da oben gemacht hat, es hat sich so falsch angefühlt alles, weil man sich gedacht hat, was machen wir? Es ist weder das, was wir im Internet machen, noch das, was wir im Podcast machen. Es soll so ein zusammengewürfeltes Ding sein. Es ist aber nicht gut. Und das hat sich so aufgebauscht zu dem Punkt, da hatten wir eine Show im Bogen 2 hier in Köln. Und da standen wir dann schlussendlich mit zwei Latzhosen auf der Bühne, einer Ukulele und einer Perücke und haben eine super lustige, auf dem Papier klang es witzig. Und da hat wirklich niemand gelacht. Und das war so hart, weil wir die keine gelernten Bühnenkünstler sind, vor einem Publikum zu stehen, die dann plötzlich bei einem Moment wirklich da sitzen und waren so, okay Jungs, wir lieben euch, aber what the shit? Und danach haben wir brutal. Alles, das ist wirklich brutal, das war wirklich, wirklich doll.
Du merkst wahrscheinlich so, wie so langsam das ganze Blut nach oben steigt in den Kopf. Oh, fürchterlich.
Es war wirklich crazy. Und Gott sei Dank haben wir das gar nicht verteidigt im Nachhinein, sondern wir sind runter und haben gesagt, okay, das war beschissen, wir müssen was anders machen. Haben alles mal in den Haufen geworfen und haben dann erkannt, ey, pass mal auf, die Leute wollen uns podcasten sehen. Wir gehen jetzt mit unserem Podcast auf Tour, wir gehen auf die Bühne, wir machen zweimal eine Stunde, ist es tatsächlich. Wir machen aber nicht nur Podcasts, sondern wir verbinden alles, was wir gut können. Und was wir gut können, ist quatschen, Leute mit einbinden. Wir können aber auch gut inszenieren. Ich habe vorher, wie gesagt, bei einem Club gearbeitet. Da habe ich große Events mitveranstaltet. Da haben wir große Bühnenshows gemacht mit Lichteffekten und Qualm und Peng und Puff. Das heißt, das haben unsere Shows auch immer viel zu viel. Und wir haben Videoelemente. Also unsere Shows werden immer getrennt durch kleine Filme, weil ich selber nicht nur großer Filmfan schon immer bin, sondern ich habe schon immer mich für Regie interessiert. Ich bin selber Cutter, ich bin selber Grafiker. Das heißt, wir schneiden, schreiben, filmen alle unsere Sachen, die wir machen, selber. Und da sind wir recht gut drin. Und das bringen wir halt immer mit. Das heißt, es ist eigentlich zur Hälfte Podcast, zur Hälfte Film. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Mhm. Also, weil das sind Comedy-Inhalte. Und es ist immer toll zu sagen, es gibt diese sicheren Wegpunkte bei einer Show, dann irgendwann zu sagen, pass mal auf, bevor ihr euch langweilt, wir gucken uns jetzt mal einen kleinen Film an zu dem und dem Thema. Und ja, dann gehst du da raus und das ist toll und die Leute sind total dankbar für diesen Effort, den man da reinsteckt. Und deshalb, ich stehe mittlerweile, was toll ist, weil es halt auch dieses auf die Schnauze fallen brauchte. Mittlerweile stehe ich dazu 110% hinter, dass ich wirklich hingehen kann zu Leuten und sagen kann, ey bitte, komm zu unserer Show, wir haben uns so viel überlegt. Ich glaube, das wird cool. Jetzt haben wir dieses Mal die Leisthalle in Hamburg, die schönste Halle, ist also eigentlich so eine Opernhalle in Hamburg gespielt und es war wirklich ein Traum. Und das ist, glaube ich, was wir machen, ja. Also das ist nicht nur hinsetzen und quatschen, das machen viele tatsächlich auch, was auch funktioniert und die Leute kommen. Aber unser Anspruch war es nie, einfach nur eine Couch oder zwei Sessel auf eine Bühne zu stellen und dann anderthalb Stunden zu reden und dann sagt man Paris, Athen, auf Wiedersehen. Das könnten wir mit uns selber nicht vereinen.
Ja, vor allem, das wäre ja dann auch, wenn ihr eine ganze Tour macht und ihr würdet an jedem Ort das gleiche Gespräch führen,
ja,
wäre auch super langweilig dann für euch.
Genau. Also es ist immer, dieses Impro ist immer ein großes Thema, dass man sagt, es soll schon, wir sagen uns am Anfang nicht so richtig, was wir mitbringen, das machen wir in den Folgen auch nicht. Und so wollen wir uns dann gegenseitig so ein bisschen überraschen. Und das funktioniert, die Leute kommen in einer Art von Partystimmung auch so ein bisschen. Die haben Bock, einfach das Hirn auszuschalten für zwei Stunden und eine gute Zeit zu haben und sind einfach echt gut drauf und finden sich bei diesen Shows, kommen Leute teilweise alleine zu den Shows, weil die sagen, das ist so eine nette Community irgendwie. Ich finde hier Freunde. Und viele gehen dann halt nach Hause und sagen, ich habe hier drei neue Freundinnen gefunden, ist voll schön. Das cool. Ist einfach mega. Das ist wirklich mega. Deshalb der Podcast, ne, wie gesagt, ich finde es immer total schwierig. Jetzt du zum Beispiel, der fast gezwungen wurde, sich drei Folgen anzuhören. Ich finde das total, ich würde niemals jemandem sagen, pass mal auf, hör dir mal eine Folge von unserem Podcast an, du wirst es lieben, weil die Sachen, die wir machen, leben total davon, dass man da so ein bisschen dranbleiben muss und verstehen muss, wer sitzt da eigentlich, wer redet da, vielleicht auch, um den Humor dann zu verstehen, weil einfach nur reingeworfen zu werden, ist, glaube ich, schwierig. Da können viele Sachen auch extrem plump wirken. Dabei sind wir nicht immer nur plump.
Plump sein finde ich super. Ich mag es total, flach und plump zu sein, weil oft steckt da ja mehr hinter. Also, ist meine Erfahrung. Nee, es ist einfach, also, wie soll ich sagen? Ich habe zu viel im Kopf, als dass ich eine Stunde lang zuhören könnte oder anderthalb.
Und dann hörst du den Podcast normalerweise?
Ich schaff's nicht. Nee, also ich kann kurze Sachen hören.
Ja.
Aber ich kann mich nicht lange hinsetzen und dann da zuhören, weil. Weiß auch nicht, das ist dann zu, ich kann auch nicht mehr spielen, also ich kann keine, ich habe früher total gern alle möglichen Computerspiele gemacht, ich kann jetzt so casual-mäßig was machen, aber ich könnte jetzt nicht mehr irgendwelche großen Spiele durchspielen, weil ich da einfach das Gefühl habe, ey, da bleibt so viel liegen, was ich eigentlich noch erledigen müsste.
Aber also ist es schon beruflicher Stress, der dich davon abhält?
Nee, nicht beruflicher Stress, es ist eher so, ich möchte was erledigen und das, was ich am liebsten mache, ist einfach nichts. Einfach nur irgendwo rumhängen und ja, nichts
machen. Das heißt, du räumst dir mehr Zeit an für nichts tun, als für bewusst dann zu sagen, ich mach die Zeit und ich daddel jetzt irgendwas.
Ja, weil ich weiß, wenn ich anfange, so ein großes Spiel zu spielen, dann möchte ich das auch durchspielen. Dann möchte ich da irgendwie fertig mit werden.
Ja.
Und wenn das aber bedeutet, dass ich mich 10 Stunden damit beschäftigen muss, dann sind es einfach 10 Stunden, ja, mit denen ich mich damit beschäftigen muss, weil ich sonst irgendwie wahnsinnig werde, wenn ich nicht fertig werde.
Weil das ist voll interessant, weil, also ich höre, by the way, auch keinen einzigen Podcast. Das heißt, ich bin, also ich führe das aus, ich kann es aber selber nicht konsumieren, weil ich auch das Gefühl habe, ich höre es an, ich fange an zu hören und denke mir, gibt mir gar nichts. Ich finde es trotzdem toll, dass es andere, dass es bei anderen Leuten anders ist, aber ich glaube nämlich, das ist umso mehr ein Indikator dafür, dass unser Podcast zum Beispiel für dich, also du als Audience, wär's nicht die richtige Audience, weil du, und das ist, glaube ich, eine gute Eigenschaft, ertragen kannst, nichts zu tun und einfach mal Stille einkehren zu lassen. Ich glaube, Podcast ist ja ein Medium primär für Leute, die es einfach nicht ertragen können, wenn es mal still ist.
Das ist super interessant, ja.
Weil das ist wirklich so. Also viele Leute sagen uns halt so, pass auf, ich brauche das beim Pennen. Ich muss mich abends ins Bett legen und ich muss noch was hören. Ich kann sonst nicht schlafen. Und schlafen tut man ja eigentlich bestenfalls, wenn es still ist. Du legst dich hin, dann werden alle Schotten dicht gemacht. Es ist dunkel, es ist ruhig. Schlaf. Und Leute sind mittlerweile so, und da hat Podcast, glaube ich, einen riesen Anteil dran, dass die Leute halt nicht mehr pennen können ohne Podcast. Die Leute können schlecht kochen, ohne dabei einen Podcast zu hören. Die Leute können kaum mehr was tun, wenn das Handy nicht gerade in der Hand ist, ohne dass irgendwas läuft. Mhm. Und du kannst das noch. Natürlich lässt du also nicht in dieser Zeit auch noch irgendwelche Leute in dein Ohr reinsäuseln, ne? Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass du das perfekte Beispiel bist, wahrscheinlich einer Audience, die wir gar nicht treffen würden, weil dein Need ist gar nicht da, dass dir zwei Leute oft belanglose Dinge entgegensäuseln, damit du diese Ruhe überschminken kannst.
Ja, genau, das kann gut sein. Also, das ist in meinen Augen eher so, belanglos klingt so blöd wertend, aber es sind halt so wie, wenn du Kindergarten oder Grundschule Elternabend hast,
ja.
Und dann fangen irgendwelche Eltern an zu erzählen, ja, ob wir vielleicht nicht mal im Kindergarten vielleicht ein paar mehr Bücher, die nicht Bilderbücher sind, weil der Justin sich jetzt schon selbst beigebracht hat, lesen zu können und so. Und du denkst nur, boah, Einzelschicksale,
ja.
Mach das doch bitte untereinander, bilateral, aber nicht, während wir alle abends irgendwie unseren Abend hier im Kindergarten verbringen, um irgendwie organisatorische Sachen zu klären. Und dann kommt sowas. Und dieses Gefühl kriege ich oft bei langen Podcasts, wo sich zwei oder mehr Leute unterhalten.
Total.
Und das Thema mich jetzt gar nicht so anspricht.
Verstehe ich komplett. Also wie gesagt, das ist halt das Interessante, da ich selber nicht konsumiere, verstehe ich einfach total, warum man es nicht hört. So, ich verstehe es wahrscheinlich sogar besser, warum man es nicht hört, als warum man es hört. Und ich verstehe es noch viel weniger, auch bei unseren Sachen, vor allen Dingen, wenn wir dann zum Beispiel auf Tour sind. Und wir hatten das jetzt zum Beispiel, wir haben einen festen Mitarbeiter mittlerweile bei uns, was toll ist, der uns unter die Arme greift. Und der hat bei unserer Tour dann mal abseits von uns, von der Bühne, was wir dann ja nicht mitbekommen, die Leute interviewt.
Mhm.
Und hat die Leute interviewt und gefragt, so, und, was freut ihr euch am meisten, warum seid ihr hier und so. Und da hätte ich heulen können, was da für Antworten gekommen sind, so, was die Leute damit verbinden. Und du denkst dir, ich meine, du hast 3 Folgen gehört. Und dann erzählt dir eine Person darüber, dass das so für sie ihr Lebensretter ist, so, dass das einfach in so Stunden, dass sie sich immer einsam gefühlt hat und seit wir da sind, ist das für sie so, als hätte sie jetzt 2 Freunde, mit denen sie über alles reden kann und dass wir so Türen geöffnet haben zu Themen, worüber sie vorher sich nicht getraut hat zu sprechen. Und du sitzt da und denkst dir, okay, also ich glaube euch, dass es so ist, aber how the shit aber ist
was
das
macht, was macht das dann mit dir oder mit euch, wenn du sowas, das ist ja voll die Verantwortung eigentlich. Du könntest jetzt nicht so sagen, weißt du was, kein Bock mehr, ich mache jetzt was anderes. Oder aber du hast das Gefühl, wenn ich nicht da bin, hören die sich was anderes an.
Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir nicht da wären, wenn ich nicht da wäre, würden sich Leute tatsächlich was anderes anhören. Also so ist das, glaube ich. Dafür ist das Medium zu schnelllebig und allgemein die Medien zu schnelllebig. Ich glaube, Verantwortung ist ein gutes Wort, weil man hat auf jeden Fall Verantwortung, wenn man eine Reichweite hat. Ich maße mich zum Glück, glaube ich, relativ selten an, über Dinge zu sprechen, von denen ich gar keine Ahnung habe, weil ich da auch selber Schiss vorhabe, das zu machen. Also da halte ich lieber die Klappe.
Mhm.
Vor allen Dingen, wenn im Internet, ich weiß nicht, ob du das bei dem, was du machst im Internet, auch schon mal um die Ohren geschlagen bekommst, dass Leute einfordern, dass über Dinge gesprochen wird, weil man eine Reichweite hat. Also dass halt auch politische Themen.
Inwiefern
dass,
jetzt?
Naja, dass wenn ein Thema groß kursiert im Internet, über das gerade die meisten Leute sprechen, man dann viele Nachrichten bekommt von Leuten, sagen, wo bleibt euer Statement zu diesem Thema?
Ah, okay.
Wo man dann denkt, naja, Ich weiß es nicht. Ich habe sicherlich eine Meinung dazu. Ich weiß aber nicht, ob die schon fundiert genug ist. Und ich weiß auch nicht, ob das eine Meinung ist, die hier jetzt auf den Tisch gehört. Weil ich weiß, dass da viele Leute sind, die sich vielleicht einfach wünschen, dass wir dieselbe Meinung darüber haben und die vielleicht auch keine Meinung dazu haben und die dann meine übernehmen würden. Aber ist meine Meinung jetzt die, die Leute wirklich voranbringt und die so fundiert ist? Es gibt Leute, die kennen sich sicherlich damit aus. Lass die mal reden. So, und ich glaube, solange ich das nicht tue und über Dinge urteile und rede, über die ich gar keine Ahnung habe, komme ich ganz gut mit dieser Verantwortung zurecht, die man im Internet hat und dass Leute dann sagen, die verbinden da was mit, freut mich einfach. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Schlimmes bewirken könnte durch irgendwas, was ich tue. Wenn ich aufhöre, das zu machen, wenn ich es noch 10 Jahre weitermache, ist auch toll. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es gerade einen Punkt gäbe, vor dem ich Angst haben müsste, weil dann Leute sagen, ey, du hast die und die Verantwortung gehabt mir gegenüber und das hast du jetzt nicht.
Wie ist das, wenn du selbst keine Podcasts hörst, auch so in der Art und Weise, wie ihr das macht, und du kriegst mit, dass andere Leute das total geil finden, was ihr macht und wie ihr redet und dass ihr dafür sorgt, dass die Gesellschaft haben und sich nicht einsam oder alleine fühlen? Ich frage mich gerade, wie das dann ist, dann mit denen zu connecten. Also weil die ja ganz anders dann anscheinend ganz andere Bedürfnisse haben, als du jetzt hast. Also ich weiß bei mir zum Beispiel, ich habe halt von nichts Ahnung. Deshalb finde ich super, diese ganzen Sachen in der Recherche mal rausfinden zu können, mir das selbst zu erklären und das dann anderen zu erklären. Das ist irgendwie so ein Bonus dann noch, dass ich es anderen erklären darf. Aber dass ich das für mich rausfinden darf und was ich nichts weiß, das ist halt super. Und das ist so eine Art, ja, das ist, deshalb würde ich mir, ich habe immer die Sachen oder ich höre immer total gern die Sachen, wo ich selbst drin mitmache, weil das so Sachen sind, die sind genauso, wie ich es gern sehen würde.
Ja, absolut.
Und das ist natürlich dann, wenn du erzählst, dass du sowas gar nicht hörst, wie kriegst du es hin, dass du dann trotzdem, ja, weiß nicht, so Spaß dabei hast?
Die Frage ist, um nochmal auf die anfängliche Frage zurückzukommen, wie man mit den Leuten connectet, wenn man merkt, dass die ganz andere Bedürfnisse haben. Da ist ja die große Frage, wann und inwiefern man überhaupt mit den Leuten connectet, die die eigenen Sachen also konsumieren, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Klar besteht da eine krasse Bindung, die ist aber also die meiste Zeit ja in eine Richtung.
Das stimmt,
das ist halt das falsche. Genau, aber das ist halt so total verrückt, ne? Das ist ja nicht weniger verrückt, dass man dann irgendwo hinkommt, da sind Menschen und du spürst, was für eine Connection die zu dir haben und dem, was du machst. Und du merkst, ich kann das nicht zurückgeben, weil ich weiß überhaupt nicht, wer du bist. Und jede Person, die da ist, hat einen anderen Need von dem, was sie von dir möchte. Ja. So, ne? Das gilt ja wahrscheinlich auch für Kinder oder für mich, der damals bei Wissen macht A vom Fernseher gesessen hat. Du weißt ja nicht, welches Kind da sitzt. Im Prinzip, du schleuderst das nach vorne, was du glaubst, was wissenswert ist oder was vielleicht auch im Redaktionsplan stand und weiß nicht was. Und denkst dir, ja okay, das ist wahrscheinlich eine gute Info, die gibst du raus, die haben wir unterhaltsam verbaut. Aber jede Person, die davor sitzt und sich das anguckt, nimmt was anderes daraus mit. Du triffst sie in einer verschiedenen Lebenslage und am Ende des Tages triffst du diese Person wahrscheinlich nie. Das heißt, du musst auch nicht mit der connecten. Und vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, weil die Erwartungshaltung der anderen Person, was du bist, wer du bist, wie du reagierst. Vielleicht ist das die Person, die mich an der Ampel anspricht und sagt, Bruder, bist du scheiß groß. Und ich habe einen schlechten Tag und sag,
du bist scheiße klein.
Ja genau, bitte nicht. Und genau, mach meinen Spruch. Und er geht so komplett ins Leere. Und schon habe ich das Bild in einer Sekunde zerstört, was vielleicht eine Person gehabt hat. So,
ne? Ich bring die mal zum Weinen.
Richtig so.
Ich war mal
bei Ralf Kasper ist bekannt dafür, dass er Leute auf offener Straße.
Ich habe mal hier in der Kinderoper eine Lesung gemacht. Hier Kinderoper Köln. Und da war genau meine Zielgruppe von der Maus. Also die kannten mich von der Maus. Und ich habe Sachen vorgelesen und danach gab es noch so ein bisschen Frage und Antwort. Und ein Junge hat mich gefragt, ob ich ihn sehen würde, wenn er mich im Fernsehen sieht. Oh. Und ich habe gesagt, aua. Ja, natürlich. Ich sehe auch, wenn du deine Nase popelst. Und dann entgleiste sein Gesicht und er fing an zu weinen.
Und du so, ich so, scheiße, was habe ich jetzt
schon? Nein, das war ein Witz. Aber er rannte schon zu seiner Mutter, die in dem Moment dahin kam und hat nur mitbekommen, dass ich irgendwas gesagt habe, weshalb er weint. Und ich bin da dahin, wollte das aufklären, weil ich habe nichts Schlimmes gesagt, ich habe nur einen Witz gemacht. Aber ich habe dann verstanden, dass der Junge wahrscheinlich tatsächlich vorm Fernseher sitzt und popelt und sich einfach ertappt gefühlt hat.
Und Ralf Kasper sieht mich jedes Mal, wenn ich popel?
Verdammte Axt. Das war so, ja. lehre. Lebe und lerne.
Aber bist du denn dann überhaupt, jetzt hast du natürlich sehr viel Infotainment für oft, aber nicht immer. Du machst ja auch jetzt mit auch sehr viel YouTube und so, diese ganzen Formate, die ich, by the way, konsumiere. Du bist bei mir in meinem YouTube-Algorithmus.
Sehr gut.
Das ist wirklich gut, ja, das ist wirklich gut. Aber es ist ja, stimmt es, wenn ich sage, es ist hauptsächlich für Kinder Infotainment? Oder ist es mittlerweile so halb-halb?
Nee, das ist ja das, was ich meinte. Es ist eigentlich in erster Linie für mich gewesen, immer.
Okay.
Und das ist so, dass das ist, glaube ich, das, was ich eigentlich meinte. Ich meinte gar nicht die Verbindung zu den Leuten, als ich dich das eben gefragt habe, sondern eben wahrscheinlich so eher die Verbindung zu dir selbst und was du gerne hörst oder siehst. Ich weiß, dass ich bei mir irgendwann festgestellt habe, wenn ich Sachen mache, die mich interessieren, dann, selbst wenn es sonst niemanden auf der Welt interessiert, es gibt wenigstens eine Person, die das gut fand.
Ja.
Und das ist total viel wert. Klingt voll egozentrisch, aber das hat mir schon mal so, ja.
Nee, aber das ist, also das klingt nicht egozentrisch, sondern das ist, um es mal wirklich so hart zu sagen, ich stehe nämlich da auch immer sehr hinter und habe da auch schon teilweise wirklich längere Diskussionen drüber geführt. Das ist, also das ist die Formel. Wenn du das machst, was du selber gut findest und selber konsumieren würdest, dann wird das auch eine Zuschauerschaft finden, wie groß auch immer die ist. Es kann auch eine kleine Zuschauerschaft sein,
ja.
Aber es werden die Leute sein, die du damit erreichen willst.
Ja.
Und es macht dich auf jeden Fall zufrieden. Und es ist das Beste, was du nach draußen schießen kannst, an Content, an Material oder was auch immer es ist. Kannst auch ein Bild malen, ne? Und wenn du sagst, mir gefällt das, dann ist das Beste, was du tun kannst. Du kannst natürlich auch sagen, ich dribbel diesen Weg und sag, ich habe aber gerade, das ist der Trend gerade und der gefällt mir gar nicht. Ich mache den jetzt aber, weil den alle machen. Ich bin da schon, ich glaube, meinem Management gehe ich tierisch auf den Piss damit, weil ich mich da sehr gegen sträube und dann noch so ein bisschen mecker, weil ich das nicht machen will. Also ich muss leider nochmal das Wort Trend sagen. Das ist ja sehr zeitgeistig gerade. Trends sind extrem zeitgeistig, weil das Internet so funktioniert. Ganze Plattformen sind ja darauf aufgebaut.
Und die sind total volatil. Also was heute angesagt ist, ist morgen schon peinlich.
Wie genau, sonst was? Und zwar wirklich morgen. Also nicht morgen im Sinne von in 7 Wochen, sondern wirklich morgen. Also es gibt halt Trends, die trenden an einem Tag und dann musst du die machen. Entweder jetzt oder nie. Und dann werden an dem Tag welche Leute drüber lachen und am nächsten Tag sagen Leute, Digga, das war doch vor 4 Tagen.
Es wäre super, wenn wir einfach sowas machen würden. Wir machen absichtlich Trends 3 Tage zu spät.
Ja, genau. Und sind immer so, okay.
Okay, Ice Bucket Challenge.
Ja, genau, jetzt einfach nochmal ausgraben.
Ja, aber genau. Aber wie ist es jetzt bei zum Beispiel eurem Podcast? Ja. Wenn du sagst, du würdest sowas gar nicht eigentlich hören und du machst aber sowas, wo kommt es dann zusammen?
Naja, weil ich nicht den Podcast, weil ich gar kein Bild davon hatte, wie ein Podcast auszusehen hat, den die Leute hören und wo ich gesagt habe, das ist ein cooler Podcast, den mache ich. Sondern wir haben einfach angefangen, in ein Mikrofon zu reden.
Mhm.
Und da haben wir quasi so ein bisschen unsere eigene Schublade geschaffen. Das war ja nie geplant. Also es gab nie einen konzeptionellen Leitfaden, wo es hieß, so pass auf, wir machen so Folgen und unser Thema ist das und das. Und dann gibt's immer die Formate. Das haben wir ungefähr 16 Mal, haben wir das probiert, ein Format einzuführen. Und dann ist dieses Format wieder rausgeflogen. Weil wir dachten, weißt du was, scheiß drauf. Lass uns doch einfach reden über das, was wir die Woche erlebt haben. Und zwischen diesem Banalen und zwischen diesen alltäglichen, ey, kennst du eigentlich den und den Moment, ist es dann aber immer so, dass du mit dem Humor die Tür öffnest zu den Leuten und im richtigen Moment dann aber auch irgendwas reinfährst, was dann auch irgendwie ein Fundament hat. So, sei es mentale Gesundheit, sei es etwas, was du gesehen hast, was du für ungerecht gehalten hast, sei es, dass du gesagt hast, ey, pass mal auf, ich war im Supermarkt und da gibt es diese eine Person an der Kasse, die ist immer so freundlich. Die ist so ausgesprochen freundlich jedes Mal zu mir. Und ich nehme mir jedes Mal vor, wenn ich reingehe, dass ich diese Freundlichkeit der auch spiegel, weil die das einfach verdient hat, weil die tut ja so viel dafür und die arbeitet da schon immer. Und die kriegt wahrscheinlich auch so viel Scheißstimmung entgegen, dass ich hingehe und ich werde an diese Kasse gehen und ich scheiß der meine Freundschaftlichkeit und meine Freudigkeit über die Theke rüber. Dass man sowas ausspricht und plötzlich schreiben einem 100 Leute und sagen, ey, ich war gerade bei meinem liebsten Bäcker. Und ich bin da rein mit so einem Smile und habe mich bedankt für die nette Bedienung, so und so. Ja, und die hat mich da total inspiriert. So, und das sind diese kleinen Dinge. Deshalb ist immer so dieses Ding, wir kriegen sehr oft gesagt bei dem, was wir machen, so, ja, also euer Leben hätte ich auch gerne. Ihr labert eine Stunde Blödsinn ins Mikrofon und verdient da eure Brötchen und alles super. Ich denke mir so, das ist völlig okay. Ich verstehe auch, dass es grundsätzlich zum Großteil auch das ist, was wir machen und es macht auch tierisch Spaß und wir toben uns auch total aus. Ich glaube aber, ich kann wirklich mit einem guten Gewissen sagen, ich habe den positiven Impact, den ich machen kann. Mehr kann ich auch nicht. Mehr habe ich auch nicht zu sagen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mehr erlebe ich auch nicht. Ich wohne hier in Köln. Ich komme auch nie aus Köln raus.
Da passiert auch nicht so viel hier.
Nee, es passiert wirklich sehr wenig. Das heißt, mir bleiben leider nur der Besuch zum Supermarkt und dass ich irgendwo an der Ecke bei einem Café sitze und Leute beobachte. And that's it. Und wenn es regnet, kann ich darüber sprechen, was ich am besten machen kann an einem Regentag, damit ich mich danach nicht mehr so schlecht fühle. Das sind die Dinge, die ich machen kann oder Dinge, die ich selber erlebt habe. Darüber kann ich sprechen. Und beim Rest sage ich dann vielleicht lieber nix, weil es ist ja vielleicht manchmal besser, wenn man zu Themen nix sagt, wenn man keine Ahnung davon hat.
Ja,
glaube ich.
Gut, das sagst du jetzt dem Richtigen.
Aber ist es so, du hast gerade gesagt, du hast von wenig Dingen eine Ahnung. Ist das jetzt so ein bisschen, sagst du das aus so einer, also stimmt das wirklich? Oder bist du eine Person, die die Sachen, die du dann nach außen kommunizierst, liest du dir dieselbe an? Hast du eine riesige Redaktion? Wie viele Leute arbeiten mit dir?
Als ich das erste Mal so richtig ChatGPT benutzt habe, dachte ich, es ist ein Fernsehmoderator. Ja. Hat von nichts Ahnung, aber trägt es so vor, als klingt es so, als hätte der die Weisheit mit Löffeln gefressen, als würde das alles stimmen. Ich habe mich total zu Hause gefühlt. Fürchterlich eigentlich. Entlarvend auch. Aber ja, es ist wirklich so. Ich habe eigentlich, also es ist viel hängen geblieben. Das, was ich mache, ist wie so eine immer währende Fortbildungsmaßnahme. Aber im Großen und Ganzen, ja, also wenn du mir jetzt eine Frage stellst, kann ich die wahrscheinlich beantworten, wenn ich es schon mal beantwortet habe, weil viel hängen bleibt. Aber alles, was neu ist, ist halt neu. Und dann muss ich das erstmal rausfinden.
Aber wie findest du die Sachen raus? Ist das bei dir, also was für ein Apparat steckt dahinter? Ich könnte es jetzt wirklich nicht einschätzen, weil du ja verschiedene Dinge tust. Sind da viele verschiedene Redaktionen dahinter, die dir das zuspielen und du es in Anführungszeichen nur vorträgst? Oder sind es Themen, die dich interessieren und du sagst, pass auf, ich gehe da jetzt mal hin und dann lese ich das Buch hier oder ich gehe bei ChatGPT rein und lass den das regeln?
Also bei Wissen macht A beispielsweise, da war es immer so, ich habe so Fünferpäckchen bekommen pro Sendung, pro Folge. Und es waren die 5 Beiträge, die wir da drin hatten. Das bedeutet, ich wusste, welche Beiträge da vorkommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was gibt's da, irgendeinen roten Faden oder gibt's irgend so ein verbindendes Element? Und wenn ich was für mich gefunden habe, habe ich die eben in der Reihenfolge sortiert, so wie ich die gerne gesehen hätte. Und habe dann überlegt, was fehlt denn, was in den Beiträgen vielleicht nicht erklärt worden ist, was aber ganz sinnvoll wäre, dass man das weiß. Oder rein assoziativ, was könnte ich dazu noch erzählen? Und dann habe ich eben die Moderation vorbereitet und da dann einfach recherchiert. Das heißt, ich habe mir Bücher meistens angeschaut und durchgelesen, Artikel oder mit Experten und Expertinnen telefoniert, die sich mit dem Thema auskennen, was ich dann noch in den Moderationen machen wollte. Und habe dann so diese ganzen Sachen recherchiert und versucht, Experimente dafür zu finden, dass man das zeigen kann. Und habe das dann geschrieben. Und das dann sozusagen, da habe ich dann diese Auszugslisten gemacht, die man eben macht, um, also praktisch, man zieht aus den Moderationen raus, welche Requisiten du brauchst, welche vielleicht Kostüme oder welche besondere Maske du haben willst und diese ganzen Listen. Und das habe ich dann aufgeschrieben und dann gab es eben die große Produktionsbesprechung, wo alle Gewerke da waren und wo wir jede Sendung für eine Staffel durchgegangen sind und wo ich dann erklärt habe, was wir wo machen und wie das aussehen sollte. Das waren so die Vorbereitungen. Das heißt, es gab keine große Redaktion da, was die Moderationen angeht. Bei den Filmen war es wieder ganz anders, aber da habe ich nichts mit zu tun gehabt eigentlich, außer dass ich die vertont habe teilweise.
Und bei der Sendung mit der Maus warst du aber, warst du bei der Sendung mit der Maus eigentlich jemals vor der Kamera?
Ja.
Wirklich?
Ständig. Ich habe jetzt gerade.
Ich fand das nochmal verblüffend, weil wir hatten letztens Christoph Biemann bei uns im Podcast.
Ja.
Das war echt interessant und sehr, sehr schön.
War das nicht der Podcast, wo er gesagt hat, wie das so ist mit der Altersvorsorge und so?
Ja. Das war crazy. Das ist, um das nochmal ganz kurz eben jetzt, damit wir es nicht nur ansprechen und es dann verpufft. Wir hatten Christoph Biemann im Podcast und haben wirklich, ohne irgendwas hervorrufen zu wollen, David hat versucht, ihm eine Kinderfrage zu stellen, so wie Kinder ihn jetzt fragen würden. Also so ungeniert, so aus dem Nichts raus und dachten so, hey, der kennt das ja auch so vielleicht, so, ne, dass da einfach Fragen gestellt werden und er weiß dann wahrscheinlich, wie man drauf reagiert. Und dann haben wir halt gesagt, Christoph, bist du reich? Tendenziell, wir wollten natürlich nicht wissen, ob er reich ist. Wir dachten uns schon, dass er nicht reich ist, aber wir wollten einfach nur wissen, also ich könnte es überhaupt nicht einschätzen, was man verdient, wenn man da seit 25 Jahren, viel länger, die Maus macht. Kein Plan. Also wirklich, wir hatten wirklich keine Idee. Wir wollten auch nichts entlocken, von dem wir schon wussten, dass die Antwort so sein sollte. Und dann hat er uns halt selber total überrumpelt mit der Antwort so, nö, ich habe eigentlich relativ wenig. Und ich muss jeden Tag, also es gibt Tage, an denen ich aufwache und mir überlege, bei wem ich mir Geld leihe. Und dann sitzen wir da und hatte das plötzlich auch irgendwie so eine Tragweite, dass wir wollten ja eigentlich, wie gesagt, ne, das ist ja auch, was wir uns vornehmen, dann eine Leichtigkeit in einem Talk zu haben, ja, und weiß nicht was.
War es dann nicht mehr.
Dann war es das kurz nicht mehr und mir tat es natürlich auch einfach furchtbar leid, weil ich mir dann Gedanken gemacht habe, haben wir ihn jetzt in eine Situation gebracht, die er nicht wollte? Ist ihm bewusst, dass er das jetzt gerade gesagt hat und so? Wir haben vorher aber auch ganz klar gesagt und nachher so, ey Christoph, wenn es irgendwas gibt, was du rausgeschnitten haben möchtest, sag Bescheid und so. Ja. Er hat nichts gesagt, er hat gesagt, oh, war schön, hat Spaß gemacht, so wie der Christoph dann ist, so sehr wortkarg, aber auch so, ja, super, alles klar, ja, rein, raus. Und dann kam die Folge raus und dann plötzlich wurde uns zugeschickt, so, habt ihr den Beitrag hier gelesen? Dann habe ich nur Christoph Biemann bei Google eingegeben und da waren da bestimmt 9 oder 10.
Aber was hast du da gedacht?
Ja, mehr, also ich war sehr... Boah, ich hatte ein ganz flaues Gefühl im Magen, weil ich total Angst davor hatte, weil wir, wie gesagt, also für uns war das ja ein Riesending, Christoph da zu haben, weil das so für uns so Kindheitsheld, ja, und so haben wir das natürlich auch nach außen verkauft. Der hat ja auch letztes Jahr, war der schon mal bei einer Show von uns mit auf der Bühne und so, also wir haben jetzt tatsächlich schon jahrelang Kontakt immer wieder und bin auch mit Christoph bei WhatsApp und so und der antwortet total schnell und alles super toll. Und ich habe echt gedacht, jetzt haben wir diese Bindung in einem Mal verpuffen lassen, weil ich habe mich dann auch sehr schnell wieder zurückgeholt, weil ich mir gedacht habe, ganz kurz, der war bei uns im Podcast, wenn er das sagen möchte, kann er das natürlich sagen. Er hätte natürlich danach sagen können, hör mal, das nochmal ganz kurz, wir haben nochmal überlegt, das mit dem Geld, sag das mal lieber nicht, hat er nicht. Deshalb bin ich da so ein bisschen aus der Verantwortung, sage ich mal. Und ich habe es auch wirklich nicht kommen sehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so sehr interessiert. Ich habe mir schon gedacht, dass das spannend ist für Leute, so mal zu wissen, am liebsten hätte ich natürlich irgendwie eine Zahl gehabt oder so. Was bekommt man denn für eine Episode Maus? Das, was er gesagt hat, war natürlich aber viel emotionalisierender, weil du nur hörst, da ist unser Kindheitsheld und der hat nicht genug Geld verdient. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit natürlich vielen Leuten darüber gesprochen danach, die dann auch gesagt haben, so, ja, aber ey, müsst ihr da jetzt nicht nochmal irgendwie einen Spendenaufruf machen und weiß nicht, was habe ich gesagt? A, ich werde nirgendwo einen Spendenaufruf machen, ohne das mit Christoph zu besprechen vorher. Und B, und das ist überhaupt nicht böse gemeint und weiß nicht was, ich kenne Christoph nicht und ich habe auch keine Ahnung, was der an Geld bekommen hat oder ob er dieses Geld selber ausgegeben hat und schlecht gewirtschaftet hat oder so und deshalb kein Geld hat. Ich weiß, wir sind jetzt gerade alle auf 180 und alle wollen ihren Kindheitsheld verteidigen. Am Ende des Tages, und wie gesagt, nur fiktiv und groß gesprochen, könnte er auch in der Spielo gewesen sein und das halt verballert haben. So, das weiß ich nicht, wir kennen uns nicht. Deshalb chillt, beruhigt euch, hört uns auf, irgendwelche GoFundMe-Links zu schicken, die ihr geöffnet habt für ihn und so. Lasst das Thema mal abklingen so.
Das ist total schwer für die meisten Leute, nicht in so einen Aktionismus zu verfallen. Genau. Und dann wird es ja auch nicht besser. Dann hast du so einen GoFundMe-Link und im schlimmsten Fall kommen dann da 20 Euro zusammen. Du denkst, okay.
Ja, noch viel absurder. Da waren wirklich, also es gab fertige GoFundMe-Links, wo du spenden konntest. Und ich habe mich dann eine Woche später gefragt, ganz kurz, Thorsten, ist super nett, ne? Aber du hast jetzt hier einen GoFundMe-Link angelegt. Sagen wir jetzt mal, da kommen 10.000 Euro rein. Wie kommt denn dieses Geld zu Christoph? Weil ich glaube nicht, dass der da irgendwie eine Bankverbindung hinterlegt hat. Also hast du dir das schon mal überlegt, bevor du hier Geld einsammelst? Chillt mal. Also beruhigt euch mal. Da ist ja dann am Ende auch Gras drüber gewachsen. Das ist ja auch ruhiger geworden, das Thema. Ich finde toll, dass darüber geredet wurde. Auf der anderen Seite wurde aber auch nicht drüber geredet, weil das war ein Newsbeitrag und du konntest natürlich sehen, wie das läuft. Für alle Leute, die nicht wissen, wie das läuft, da geht ein News, weiß nicht was, Haus geht hin und schreibt das. Die anderen kopieren das, ja. Copy-Paste und wird das rausgehauen. Deshalb ist das auch bei allen derselbe Text. Das heißt, es haben nicht 10 Medienhäuser darüber geschrieben, sondern die haben sich gedacht, geile Headline, Christoph Biemann ist von Altersarmut betroffen, das nehmen wir mit. Und danach wurde auch nicht mehr drüber gesprochen. Da war ja kein Lösungsvorschlag, da ist ja auch niemand mehr hingegangen und gesagt, da gehen wir jetzt mal hinterher, ist das denn so, öffentlich-rechtliche, wird da fair bezahlt, so und so. Also am Ende des Tages ist ja dieses Interesse an so einem Thema immer sehr kurz. Und deshalb ist dieser Puff im Internet dann auch, dass die Leute da plötzlich komplett wild gehen, sicherlich nett gemeint, aber ich bin bei solchen Themen auch immer so, Leute, ganz kurz durchatmen, jetzt gucken wir uns das Thema mal eben an und dann überlegen wir, was man da machen kann.
Das ist echt so krass, ne? Was für eine kurze Zündschnur.
Ja.
Dann so, aber so Ladykracher im Grunde haben, also so diese kleinen, weiß gar nicht, heißen die noch Ladykracher? Wahrscheinlich nicht mehr.
Aber diese kleinen, die man auf dem...
Nee, die sind, das sind ja noch die Knallerbsen, die hätte ich meine Zündschnur. Es gab früher so mini, mini, mini kleine Knalldinger. Die sahen aus wie die richtig großen Böller, nur eben ganz klein, sodass auch Babys wie ich damit was machen konnten, ohne dass die Hände kaputt gingen. Und
geil, aber manchmal rangeführt, ne, an Silvester.
Ja, die verpufften oft so und machten viel mehr Angst vorher als danach. Und ja, so ist es oft auch im Internet. Weiß gar nicht, wie sind da jetzt da hingekommen?
Ich hatte nur gesagt, Christoph Biemann war bei uns im Podcast Nostalgie,
Kindheitshelden. Ach so, ja, genau. Ich habe von Wissen macht A erzählt und wie das, du meintest, bist du bei der Maus
vor der Kamera? Ich habe das, genau, ich habe das, also ich habe das gelesen, dass du bei der Maus warst und in meinem, und immer noch. Deshalb, und das habe ich nicht verknüpft. Aber vielleicht natürlich auch, weil man da so ein bisschen das übergeht und sagt, du warst Wissen macht A, Christoph war Sendung mit der Maus. Also das war es in meinem Kopf. Ich habe das tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, zumindest aus meinen Kindern. Wann habe ich das letzte Mal die Maus gesehen?
Ehrlich gesagt, ich glaube, ich war bei der Maus, als du nicht mehr die Maus geguckt hast. Oder bin seitdem bei der Maus, wo du es nicht mehr geguckt hast.
Das kann sein.
Ich habe da angefangen 99.
Ja.
Und ja.
Also wie gesagt, meine Nichten gucken das noch. Deshalb, ich habe mir natürlich auch groß und breit direkt mal Paw Patrol aufgeschrieben. Da ist mir natürlich direkt eine Lampe angegangen, weil ich natürlich, ich bin auch voll im Paw Patrol Game. Ich bin ja komplett drin.
Ernsthaft?
Also ja, tatsächlich. Also ich musste mich sogar schon als Sky von Paw Patrol verkleiden.
Oh Gott.
Mit Polizeihut und Hundeohren, weil das der Renner ist. Und Paw Patrol hat mich sehr dazu inspiriert zu sagen, verdammte Axt, ich muss mir so eine Kinderserie ausdenken oder so. Das ist ja crazy.
Total. Also, wenn du das hinkriegst.
Das ist ja, aber das ist doch, das ist ja das Businessmodell.
Ja, du, es ist so, ich weiß nicht, gibt's noch Bob der Baumeister? Wird das noch geguckt?
Nee, ich glaube nicht. Das aber war bei uns der absolut der Hit. Ich glaube, das wurde ersetzt durch Feuerwehrmann Sam.
Und dann, der wurde ersetzt durch wahrscheinlich diese komische Lokomotive. Oder die war vorher und dann kam vorher. Paw Patrol.
Ja, ja, und Paw Patrol ist halt, also ist ja Crack für Kinder, ne? Also es ist ja wirklich, es ist crazy. Ich glaube, es finden auch viele nicht gut. Also würdest du sagen, findest du es gut oder findest du es so, es wird halt, du hast ja wahrscheinlich auch keine Wahl. Gucken deine Kinder das? Ich weiß nicht genau.
Paw Patrol?
Ja.
Nicht mehr. Die haben es nie geguckt.
Sind sie durch, okay.
Nee, meine Kinder haben, die haben Bob der Baumeister geguckt. Die hatten so, yo, wir schaffen das. Das war so das Ding. Und natürlich Pepper Woods. Und die
Pepper Woods ist immer noch ein Ding.
Ja, finde ich auch immer noch super.
Ja, Pepper Woods ist immer noch ein Ding. Und wie gesagt, mein Bruder, der schon Kinder hat, 2 Stück, die sind da voll im Game. Und das ist wirklich, ich habe mich halt dann selber so hinterfragt, weil ich mir dachte so, ja, bei uns war das ja auch früher so, da gab es ja auch irgendwas. Und das war der Hit.
Ja.
Aber da würde ich jetzt eher sagen, da war es dann aber eher so Lego. Also eine Dachmarke war das
Lego
Ding.
Star Wars.
Aber genau. Aber dann gab es halt noch Star Wars und irgendwas. Aber da gab es so die Dachmarke Lego. Aber da, hier ist es nicht irgendwas. Es ist halt Paw Patrol. Es sind diese scheiß 5 Hunde, 6. Ja. Und es gibt alles davon. Von der Brotdose bis zum Armband, bis zur Zahnbürste, und das ist crazy. Und es ist ja wirklich, hat ja keinen Tiefgang. Es sind sprechende Hunde mit Berufen.
Schön. Soll ich mal was verraten, so kurz vorm Ende?
Bitte.
Was wahrscheinlich keiner weiß zu Pepper Woods?
Hau raus.
Willst du es wirklich wissen?
Ich will es unbedingt wissen.
Okay. Ich weiß nicht, in welcher Staffel, aber Pepper Woods wurde gesprochen tatsächlich von meiner Tochter.
Nein.
Ja. Wir sind Eltern, die ihre Kinder zur Arbeit schicken.
Das ist auf jeden Fall hier ein Clip wert. Aufgehört. Pepper Woods wurde aber in einer bestimmten Staffel?
Ja, die ganze komplette Staffel. Ich weiß gar nicht welche, aber es war echt niedlich.
Wie deshalb kommt sowas zustande?
Deshalb hat Pepper Woods einen besonderen Platz in meinem Herzen.
Aber wie kommt sowas zustande?
Wir kennen die Regisseurin, die Sprachregie macht.
Ach so, aber es ist keine deutsche. Pepper Woods ist eine, die Serie erstmal grundsätzlich kommt nicht aus Deutschland.
Nee, die kommt nicht aus Deutschland. Das ist eine englische Serie. Und die wird halt in ganz vielen Ländern synchronisiert. Und irgendwie.
Das heißt, deine Tochter ist Pepper Woods.
Ja.
Ja, oh mein Gott, habt ihr das gehört?
Wir haben Schweine bei uns zu Hause.
Moment, das bedeutet ja auch, Pepper Woods ist Kölnerin.
Nicht mehr jetzt.
Ach, verdammt nochmal. Wieso darf sie das nicht mehr machen oder wieso macht sie das nicht mehr?
Stimmbruch.
ist der Ruhm einfach zu hoch gestiegen. Ja, genau. Ist viel zu berühmt, kommt in jeden Club rein.
Nee, sie hatte keine Lust mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, dann musst du es auch nicht machen.
Scheiße.
Wir sind ja sehr progressive Eltern, was das angeht.
Na klar, na klar.
Die Kinder werden nur am Anfang gezwungen.
Ja, genau, richtig. Wie, Moment, und du willst jetzt nicht berühmt werden, oder was?
Genau. Also,
okay, das ist ziemlich undankbar von dir, aber you do you.
Wer soll dein Studium bezahlen später mal?
Du, man kann auch arm leben, ne? So ist es nicht, ne? Musst du selber wissen. Ja, natürlich. Aber das ist fantastisch. Das ist ein guter Fakt.
Ja, und das war echt niedlich. Also, Kinderstimmen, da muss man drauf achten, wenn Kinder Sachen vertonen, manche haben wirklich so ein Sparkle in der Stimme und das ist ganz toll, wenn du einmal drauf achtest, da meine ich jetzt nicht nur natürlich meine Tochter, klar, die hat es sowieso, aber auch bei anderen Kindern, das ist schon echt niedlich. Und wenn du weißt, wie viel Herzblut dann da auch hintersteckt, das ist echt eine große Leistung.
Aber spannend für Kinder doch auch, die vielleicht selber in einem Alter sind, in dem sie das vielleicht selber konsumieren, plötzlich hinter diese Wand zu blicken. Es ist eine sehr, dann plötzlich in diese Produktion, dann wird plötzlich synchronisiert und also es ist dann ja wahnsinnig entzaubernd.
Das weiß ich gar nicht, weil bei meinen Kindern war es halt so, die kennen das ja nicht anders. Die sind ja immer, seitdem die selbst laufen können, immer mit ins Studio gekommen, zu Wissen macht A beispielsweise. Und die wussten halt, wie das funktioniert. Die fanden es immer komisch, dass die anderen Kinder im Kindergarten nicht einen Vater haben, der im Fernsehen ist. Also für die war das so normal. Insofern.
Das war so ein richtig guter Talk so am Sandkasten. Ganz kurz, du hast noch nie Pepper Woods gesprochen? Crazy. Krass. Aber du hast schon irgendwo mal ein Kind, also in irgendeiner bekannten Serie jemand gesprochen. Okay, fantastisch. Ich finde, das ist doch eine gute Überleitung, um diese Folge hier zu beenden. Wir haben ja noch 3 weitere Folgen zusammen.
Ja, das stimmt.
3 weitere Folgen.
Ob es noch andere große Reveals gibt?
Ich glaube tatsächlich schon. Ich bin aber mittlerweile, und das ist doch schon mal ein positiver Punkt, ich bin guter Dinge, dass wir die Episoden gefüllt bekommen. Das ist ja tatsächlich der größte Horror, wenn man jetzt hier sitzen würde und denkt so, ja. Man weiß über nichts zu reden.
Ich nehme noch so eine Blaubeere.
Ja, genau. Deshalb, ich würde sagen, ich sage jetzt einfach mal ganz großkotzig, wer die nächsten Episoden nicht einschaltet, der wird wahnsinnig was verpassen.
Ja, denke ich auch.
Ja, deshalb ganz liebe Grüße und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Na, wie war's?
Das war sehr nett. Bin guter Dinge, dass wir die 3 anderen Folgen auch noch voll kriegen. Und ich werde ihn auf jeden Fall wiedererkennen, wenn ich das nächste Mal durch die Straße gehe.
Also überraschend aufregend. Es ist mein erstes Blind Date und dann auch noch mit Ralf Kaspers. Und da ich ihn ja schon deutlich mehr kenne als er mich, ist es umso aufregender. Aber ich glaube, wir verstehen uns sehr gut.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Amelie Kern und Timo Klump.
Wir sind Mona und Christine vom Podcast 2 Seiten. Die eine Frau ist jung und die andere Frau ist alt. Und deswegen,
welche ist welche?
Ja, das kann man an der Stimme nicht hören. Und deswegen ist es auch ein Generationen-Podcast, ist aber vor allen Dingen ein Podcast über Bücher.
Ganz genau, denn da treffen wir uns auch mit unserem großen Altersunterschied, 76 und 31. Aber beide Seiten lieben das Lesen und deswegen empfehlen wir uns für jede Folge jeweils ein Buch zu einem bestimmten Thema, reden aber auch erstmal ordentlich über das Thema.
Ich nenne das immer Labern, aber genau. Das macht ja die Podcasts aus, dass
das
man schön labern
kann. Das gehört sowas von dazu. Aber wir sprechen eben auch über die Bücher, gucken, ob das, was die andere uns empfohlen hat, angekommen ist bei uns oder nicht.
Und das ist immer höchst spannend, weil wir es vorher nicht wissen. Wir sitzen hier und ich denke dann immer, lieber Gott, bitte mach, dass es ihr gefallen hat.
Ja, und oft gefällt es mir und dir, aber manchmal eben auch nicht. Und dann wird auch mal gestritten und diskutiert. Das ist oft aber auch sehr lustig und wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, mit zu unserer 2-Seiten-Familie zu kommen und mal reinzuhören.
Mona und Christine, zwei Seiten, der Podcast über Bücher.
So sieht's aus.